Ihr Lieben, bevor es doch gleich losgeht mit der richtigen Folge, gibt es noch ein paar kleine Änderungen, die ich euch gerne mitteilen wollen würde. Und zwar ist natürlich in erster Instanz mal unser Podcast jetzt ein Videopodcast geworden. Das bedeutet also, ihr könnt unsere Gesichter jetzt auch immer live und in Farbe, vor allem bei Spotify sehen. Und wir danken Spotify ganz, ganz herzlich für die Umsetzung dieser ganzen Geschichte, weil ohne die wäre das sicherlich in der Form nicht zustande gekommen. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle auch. Des Weiteren gibt es uns jetzt jede Woche. Bedeutet also, wir starten nächste Woche oder jetzt direkt ja rein mit Julia Gwin. Und in der nächsten Woche gibt es dann eine Sonderfolge mit Julia Gwin, die Kopfsache heißen wird, wo wir ganz gemütlich einen Sect or Celtas Mental Edition reinstarten werden und wo es dann nochmal tiefergreifende Fragen zur mentalen Gesundheit gibt. Da könnt ihr gerne mit dran partizipieren. Haut uns gerne Fragen mit rein und so könnt ihr so ein bisschen mit in den Prozess des Podcasts auch integriert werden. Und deswegen freuen wir uns auch darauf und vor allem auch natürlich auf euer Feedback. Und zu guter Letzt würde es uns sehr, sehr doll helfen, wenn ihr auch 5 Sterne da lassen würdet. Das gibt uns natürlich Motivation. Das klingt vielleicht auch banal, aber ist ganz, ganz wichtig, um den Podcast weiter groß zu machen. Und deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr da was Positives für euch da lasst. Und bevor die Folge jetzt losgeht, wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und denkt immer dran, hier darf es dir gehen, wie es dir eben geht. Viel Spaß bei der Folge.
Also es war unfassbar schlimm, wenn ich ehrlich bin. Es war quasi einfach nur ein Funktionieren für die Mannschaft. Also ich habe sehr drunter gelitten. Habe es nicht nach außen gezeigt, habe versucht, irgendwie so eine Maske zu tragen, weil es mir einfach wichtig war, dass die Mannschaft da nicht von beeinflusst wird. Aber es war schon ein sehr, sehr großer Kampf.
Das ist Wie geht's? Julia Gwin.
Erstes Gruppenspiel der EM 2025 gegen Polen. Es läuft die 40. Minute und unser heutiger Gast setzt zur Rettungsaktion an, verdreht sich aber leider das Knie. Schon wieder. Julia Gwin ist Fußballerin und Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Es macht großen Spaß, ihr beim Spielen zuzusehen, weil man ihr irgendwie in jedem Spiel anmerkt, wie sehr sie es genießt, dort zu stehen. In unserem Gespräch geht es um das für uns so elementar wichtige Thema der Verletzung. Julia musste in ihrer Karriere bisher einige Rückschläge hinnehmen und berichtet unfassbar inspirierend, wie sie aus diesen Phasen nicht nur rausgekommen ist, sondern sehr viel gelernt hat. Es geht um die sozialen Medien und der schwierige Umgang mit ihnen, weil es als Frau unglaublich schwer ist, sich dort fehlerfrei verhalten zu können. Es geht um Hass, dem wir ungefiltert ausgesetzt sind. Vor allem aber sprechen wir über Julias mentale Stärke und den nicht zu brechenden Willen, den Frauenfußball weiter positiv zu prägen. Freut euch auf ein Gespräch, das euch definitiv fesseln wird. Freut euch auf Wie geht's? Julia Gwin.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Lang hat's gedauert, aber wir haben es endlich geschafft, zusammenzukommen. Einen Termin zu finden zwischen 2 Fußballern hat sich tatsächlich als äußerst schwierig herauskristallisiert, aber we made it. Schön, dass du da bist, Julia. Freut mich wirklich sehr. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Also erstmal freue ich mich auch, dass es geklappt hat. Es war ja wirklich eine schwere Geburt, aber umso schöner, dass es heute klappt. Und mir geht's super. Wir haben gestern nochmal gewonnen am Abend in der Champions League. War ein sehr geiles Spiel. Von daher, der Körper ist zwar ein bisschen müde, aber ansonsten sehr happy.
Ja, das weiß ich sehr zu schätzen, dass du dich trotz dieses Champions League-Abends hier heute mit uns triffst. Das war ja wirklich ein spektakuläres Spielchen. Hab da gut gemacht von 0-2 auf 3-2. Was war das für ein Abend? Lass uns mal kurz reingehen. Das sind doch einer dieser Abende, wo man mal ein Ausrufezeichen setzt, würde ich sagen, oder?
Ja, definitiv. Also sowieso besonders für uns. Wir haben ja in der Allianz Arena gespielt. Kommt ja auch nicht allzu oft vor. Deswegen sind das schon immer Highlights. Und dann sind wir tatsächlich super schlecht ins Spiel gestartet. Also die erste Halbzeit war echt bodenlos. Also das 2-0 ging voll in Ordnung. Wir konnten froh sein, dass es nicht höher war. Und dann gehst du halt in die Halbzeit und denkst dir, okay, jetzt musst du irgendwie den Zuschauern hier auch ein bisschen was zurückgeben, dass sie am Abend da ins Stadion kommen. Und zweite Halbzeit war dann halt perfekt. Also genau so, wie man sich's wünscht. Gut reingestartet, 3 Tore geschossen, am Ende dann den Sieg gefeiert und wichtige 3 Punkte auch in dem neuen System jetzt mitgenommen. Also das war schon alles in allem am Ende echt perfekt.
Ja, mega. Aber was meinst du, ich frage mich das auch so oft, woran glaubst du liegt das, dass man sich manchmal vor den Spielen und vor allem so vor so geilen Spielen wie auch jetzt gegen Arsenal so viel vornimmt und dann geht eine Halbzeit komplett in die Hose? Also ich habe da nie eine Erklärung für.
Ja, ich auch nicht. Aber wir haben das tatsächlich öfter, wenn wir dann mal in die großen Stadien ausweichen, dass man dann das Gefühl hat, jetzt muss man was Besonderes machen und bleibt nicht so bei den Basics und das geht ja dann meistens schief. Und so ist es oft bei uns dann erste Halbzeit, aber wir schaffen es dann zum Glück dann in der zweiten Halbzeit meistens zurückzukommen. Aber man hätte natürlich auch gerne 90 Minuten schönen Fußball gezeigt.
Ja, das stimmt. Wir gewinnen aktuell überhaupt gar kein Spiel und sind leider Tabellenletzter. Deswegen ist bei uns noch was ganz anderes los. Aber was mich noch interessiert, bevor wir dann gleich richtig reinstarten, was bist du so für ein Typ nach den Spielen? Kannst du das sofort abhaken und gehst schlafen oder ist die Nacht wie bei mir quasi nach dem Spiel immer komplett verloren?
Die ist definitiv komplett verloren. Also egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Vor allem halt, wenn wir abends spielen, also wenn wir Mittagsspiele haben, geht's dann. Aber am Abend, also ich liege ewig wach. Ich bin zwar total erschöpft so vom Körper, aber der Kopf hört nicht auf zu rattern. Und man ist noch so voller Adrenalin. Also das ist schon, ich glaube, so eine Fußballerkrankheit, dass man dann da liegt und einfach nicht zur Ruhe kommt.
Ja, das stimmt. Das fühle ich sehr, weil bei mir geht das ganz genauso. Bist du dann auch jemand, der dann so dieses Spiel von sich selbst so in Einzelteile zerlegt und sich jede Situation nochmal vor den inneren Kopf quasi holt?
Ja, also ich will es mir eigentlich nicht direkt dann nochmal anschauen, aber man hat ja jede Szene irgendwie im Kopf und dann fallen mir immer wieder so Dinge ein, die im Spiel passiert sind, Dinge, die gut waren, aber halt auch viele Dinge, wo man denkt, okay, hätte schon besser sein können. Und da bin ich halt auch sehr perfektionistisch. Das macht es dann nicht unbedingt besser.
Wenn meine Informationen hier nicht lügen, dann bist du in Tettnang geboren. Und wie darf ich mir da so eine Kindheit vorstellen? Wie bist du aufgewachsen?
Ja, also es liegt ja am Bodensee. Ich komme ursprünglich aus Friedrichshafen. Das ist direkt nebendran. Und bin total ländlich aufgewachsen. Habe 3 Geschwister, also total schönes Familienleben gehabt, super schöne Kindheit. Ich sag mal, bei mir daheim ist die Welt noch in Ordnung. Also da ist alles super, super entspannt. So komplett der Gegenpol jetzt zum Beispiel zu München. Also ich kannte das auch gar nicht so, dieses Großstadtleben, dass so viel los ist, so viel Trubel. Und das ist auch so für mich ganz schön, wenn ich mal wirklich so das Gefühl habe, boah, irgendwie ist alles zu viel, dann fahr ich voll gerne nach Hause, weil ich weiß, das ist so mein Ruhepol. Und da wirst du nicht nur als Fußballerin wahrgenommen, sondern eben einfach als die kleine Julie, die dort damals aufgewachsen ist.
Boah, das finde ich gerade total schön, weil ich glaube, ich bin relativ ähnlich aufgewachsen wie du. Zwar nicht unten am Bodensee, sondern in einem kleinen Dörfchen direkt an der holländischen Grenze. Aber bei mir ist das auch so, wenn ich nach Hause komme, und leider passiert das mittlerweile nur noch sehr selten, weil ich in Italien spiele. Aber wenn ich nach Hause komme, dann habe ich auch so das Gefühl, dass erstens die Zeit stehen geblieben ist. Also egal, wann ich zurückkomme, ich habe immer das Gefühl, es ist noch alles genau wie damals. Und das Coolste ist aber irgendwie, dass sich da so keiner dafür interessiert, was ich so mache oder was ich geleistet habe oder welchen Beruf ich habe, sondern man ist halt einfach so dieser Junge vom Dorf und es gibt einem irgendwie ja so eine totale Ruhe und holt einen total runter, erdet einen. Kennst du das?
Ja, es geht mir genau gleich. Also es ist tatsächlich so, dass man kurz am Anfang, wenn man sich wieder sieht, egal ob es jetzt alte Schulfreunde sind oder eben die Family, man holt sich kurz ab, sagt ja, man spricht kurz über die Spiele, die waren, aber dann ist das halt auch zur Seite geschoben und dann ist man nur noch der Mensch und das finde ich so angenehm. Also ich gehe dort auch super gerne auf Dorffeste oder mal bei meinen Brüdern auf den Sportplatz. Das ist so richtig klassischer Kreisliga-Sonntag, wo ich dann gerne am Rand stehe und einfach so ja halt auch mein Getränk in der Hand habe und einfach ein gutes Wochenende verbringen und das erdet total. Also das tut mir sehr, sehr gut und ist halt der perfekte Ausgleich zu dem, was man sonst so in der Fußballblase erlebt.
Ja, total. Du hast gerade schon angesprochen, du hast nur ältere Geschwister. Und was mich interessieren würde, wie ist das so als jüngstes Kind aufzuwachsen? Wie würdest du sagen, hat dich das auch in deiner Kindheit geprägt? So dieses wahrscheinlich dann auch immer wieder durchsetzen müssen, weil man die Kleinste ist?
Ja, war von Anfang an so. Also ich habe 2 ältere Brüder und eine ältere Schwester. Und mit meiner älteren Schwester, da ist der Altersunterschied schon sehr groß, da war es immer super entspannt. Aber mit meinen Brüdern war das natürlich von Anfang an so ein Ellenbogen ausfahren und versuchen, sich durchzusetzen als Kleinste. Und ich bin meinen Brüdern sehr, sehr dankbar. Ich bin durch die beiden zum Fußball gekommen. Also war mit denen eigentlich von Tag 1 immer im Garten unterwegs oder auf dem Bolzplatz. Und da ist es halt so, man lässt die kleine Schwester nicht gerne mitspielen. Und wenn, dann muss sie halt so Aufgaben machen, wie man ins Tor stehen oder die Bälle holen. Habe ich aber auch alles super gern gemacht. Ich erinnere mich auch, wie ich mal einen Ball ins Gesicht geschossen bekommen habe, Nasenbluten hatte, am nächsten Tag wieder mit bin, weil es einfach für mich so cool war, mit meinen Brüdern auf dem Platz zu stehen. Aber man hat halt ganz, ganz früh gelernt, sich durchzusetzen, auch gegen Ältere durchzusetzen. Und das hat mir enorm viel geholfen, so in der Anfangszeit.
Ja, das glaube ich total. Du hast jetzt gerade im Prinzip schon ein bisschen die nächste Frage mit aufgenommen. Welche Rolle hat damals der Fußball bei euch in der Familie gespielt? Du hast gerade gesagt, deine beiden größeren Brüder waren fußballverrückt und haben dich quasi mitgezogen. Ist also Thema Fußball auch so über deine Eltern schon in die Familie mit reingetragen worden?
Ja, also allgemein sind wir eine sehr sportliche Familie. Also meine Mama kommt aus der Leichtathletik. Mein Papa hat auch Fußball gespielt früher bei uns im Dorf. Meine Schwester spielt Handball und eben meine beiden Brüder Fußball. Und deswegen war das schon immer präsent. Also als ich ganz klein war, sind wir immer an den Wochenenden eben bei den Spielen von den beiden gewesen. Und da hat man das alles schon so aufgesaugt. Und ich weiß noch, wie ich damals da stand und so meine Mama gesagt hat, ich würde auch gern mitspielen. Und sie immer gesagt hat, erstens bist du ein Mädchen und zweitens bist du zu klein. Und dann ging es halt so über dieses im Garten oder mal in der Pause in der Schule. Immer alles aufsaugen, was ging. Und ich erinnere mich noch, dann kam irgendwann die WM 2006 im eigenen Land. Und das war dann so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt möchte ich nichts anderes mehr machen, sondern genauso wie die dort irgendwann auf dem Rasen spielen, in Stadien einlaufen und einfach so auf dieser großen Bühne performen. Und es war damals aber ja total weit weg. Also ich wusste ja nicht mal, dass es Frauenfußball gibt in dem Sinn. Ich war immer das einzige Mädchen, das mitgerannt ist und das war total normal für mich. Aber man hatte irgendwie von da an schon so diesen Traum, irgendwann diesen Adler auf der Brust zu tragen.
Wahnsinn, dass du schon so früh quasi diesen Traum manifestiert hast und gesagt hast, okay, Auslöser WM 2006 und ich möchte mal genau dasselbe machen, weil ich kann mich noch an meine eigene Jugend erinnern und ich war auch fußballverrückt und wir haben von morgens bis abends nur gekickt, aber so ganz am Anfang zu meiner Zeit war das halt einfach so ein Kicken, weil Kicken Spaß macht, aber ohne daran zu denken, dass ich vielleicht später auch mal in Riesenstadien spielen möchte.
Ja, das war für mich eher so ein so eine Traumvorstellung. Ich hatte keine Ahnung, wie man da hinkommt. Wie gesagt, bei mir im Umkreis gab es auch keine Mädchenvereine. Also ich wusste nicht mehr, ob das irgendwie möglich ist. Aber war halt immer mit den Jungs unterwegs und fand das total normal. Deswegen war für mich immer, okay, mach da weiter, hab Spaß bei dem, was du tust. Und vielleicht irgendwann ergibt sich dann ein Weg oder es geht eine Tür auf, dass man irgendwann dort stehen darf. Aber so richtig greifbar war das natürlich nicht, weil nichts aus dem Frauenfußball irgendwie sichtbar war in der Zeit.
Ja, krass, lass uns da gerne mal so ein bisschen intensiver einsteigen.
Ja, also wir haben jetzt angefangen bei der TSG Eilingen. Also das ist in Friedrichshafen quasi unser Dorfverein, wo ich aufgewachsen bin. Genau, und da war ich in einer reinen Jungsmannschaft. Und wie gesagt, meine Mama wollte ja anfangs nicht, dass ich Fußball spiele. Oder war eher so, hey, guck doch mal, ob du eine andere Sportart findest. Ich habe es mir halt immer bei meinen Brüdern angeschaut und wusste so, das ist das, was ich machen möchte. Hab dann super viel anderes ausprobiert und bin dann irgendwann einfach heimlich ins Training, weil meine Mama meinte, sie möchte das nicht so. Sie will jetzt nicht noch ein drittes Mal am Wochenende auf dem Sportplatz stehen, sondern vielleicht soll ich doch irgendwie mal Handball oder irgendwas anderes ausprobieren. Dann dachte ich mir, nee, komm, gehst du einfach heimlich. Und das war dann mit 7 oder mit 8, bin ich einfach mit Freunden damals mit, hatte nicht mehr Fußballschuhe, weil es ja alles so versteckte Mission war, bin dann mit Turnschuhen ins Training und war direkt hin und weg. Also ich kam nach Hause, meine Mama sagt es heute noch, du hattest funkelnde Augen, du warst so glücklich. Und von da an wusste sie dann auch, okay, das Mädchen muss man nirgends anders reinstecken, sie möchte nur das.
Aber war das, denkst du, von deiner Mom damals wirklich einfach so, weil sie jetzt schon zwei Jungs hatte, die Fußball spielen wollten? Oder waren da, meinst du, noch andere Gründe dahinter, warum sie gedacht hat, okay, mach mal lieber eine andere Sportart?
Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass meine Mom zu dem Zeitpunkt schon auch diese Vorurteile hatte, so im Kopf diese Klischees, die damals halt einfach extrem noch da waren von Frauenfußball und das hat so ein bisschen mitgeschwungen, eben plus die Komponente, dass sie eh schon viel auf den Sportplätzen dieser Welt war und mit meinen Brüdern immer da am Rand stehen musste, aber wie gesagt, ich war nicht davon abzubringen und auch das hat mich nicht daran gehindert, diesen Weg zum Fußball zu machen, ja.
Ja, vor allem nicht, weil du hast gerade auch schon mal angesprochen, dass du ja in der ersten Zeit, das finde ich nach wie vor irgendwie so ein bisschen krass, einfach dann auch das einzige Mädchen warst und in fast rein jungen Mannschaften unterwegs war. War das zu keinem Zeitpunkt ja irgendwie komisch für dich, beziehungsweise wann war der Zeitpunkt, wo du dir so proaktiv Gedanken darüber gemacht hast, ey, warum bin ich ja eigentlich das einzige Mädchen und gibt es hier vielleicht auch reine Mädchenmannschaften, wo ich mich vielleicht sogar noch ein Stück weit wohler fühlen würde?
Also bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich bis ich 16 war, also bis ich dann auch in die Frauenbundesliga gewechselt bin, immer nur bei Jungs war. Also ich habe nie in Mädchenmannschaften gespielt. Zum einen, weil es das einfach nicht gab. Also bei mir im Umkreis gab es nicht so, wo irgendwie höherklassig auch dann eine Mädchenmannschaft gespielt hatte. Aber ich hatte auch das Gefühl, das war immer total normal. Ich wurde super akzeptiert. Ich kannte eben viele der Jungs aus der Schule. Es waren Freunde von mir und das war nie ein Problem. Also ich habe mich da nie irgendwie außen vor gefühlt oder anders. Es war eher so, dass mit der Zeit, also gerade dann so C-Jugend, B-Jugend, dann schon von anderen Mannschaften eher so Kommentare kamen. So, warum spielt da ein Mädchen mit? Die hat hier nichts zu suchen. Also da hat man schon das ein oder andere abbekommen. So, aber ich hatte immer das Gefühl, so ich habe meine Mannschaft bei mir und die stehen hinter mir und die beschützen mich. Und deswegen war das für mich nie ein Thema, irgendwie mir was anderes zu suchen.
Aber hat dich das, gerade diese Kommentare, die ja nicht schön sind, gerade auch in so einem Alter, haben die dich irgendwie berührt oder hast du das einfach komplett ausgeblendet in der Zeit, weil der Fußball so viel Spaß gemacht hat?
Ja, man hat es natürlich versucht auszublenden, aber um ehrlich zu sein, so 100% geht's nicht. Also es lässt einen nicht ganz kalt, weil man halt weiß, okay, man ist jetzt die Einzige, die damit angesprochen wird. Also man ist die Einzige, die irgendwie gerade anders ist. Und ich habe aber eigentlich nie meinen Mund aufgemacht. Ich habe immer versucht, ja, mit meinem Spiel, mit dem, was ich auf dem Platz zeige, sozusagen eine Antwort zu geben. Und das hat meistens ganz gut funktioniert. Aber rückblickend denke ich mir schon, krass, was ich da eigentlich für eine Stärke in mir hatte, um das alles so an mir abprallen zu lassen. Weil ja, im Endeffekt ist es ja nicht ganz so cool, wenn man so oft sowas gesagt bekommt.
Nee, im Gegenteil. An der Stelle, weil es jetzt gerade so gut reinpasst, als ich mich hier auf das Gespräch vorbereitet habe, ist mir tatsächlich eingefallen, dass ich damals mit einer damaligen oder gegen eine damalige jetzige Teamkollegin von dir gespielt habe, nämlich Linda Dahlmann. Die war damals bei PSV Wesel und ich habe, glaube ich, entweder bei FC Bocholt oder bei VfL Rede gespielt. Und die war damals auch, glaube ich, bei PSV Wesel. Sie kann mich dann auch gerne korrigieren, wenn das nicht so ist. Aber ich meine, das einzige Mädchen damals in der Mannschaft. Und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass das so für mich irgendwie gar kein Thema war. Deswegen, ich frage mich jetzt gerade so, während wir darüber sprechen, warum man da in der Zeit schon irgendwelche Vorurteile hat, beziehungsweise da schon quasi herausgehoben wurde als ja die Einzige und in Anführungszeichen die Andere. Nimmt man sowas dann auch mit in spätere Zeiten oder hat sich das dann spätestens quasi, als du dann auch in die Frauenbundesliga gewechselt bist, komplett in Luft aufgelöst, diese Gedanken, die man vielleicht auch hatte?
Ja, es hat sich irgendwann schon in Luft aufgelöst, weil es für mich eben nie so war, dass ich mir das richtig zu Herzen nehmen wollte. Es gab eine krasse Geschichte, da bin ich eben von einer Jungsmannschaft, wollte ich in eine andere wechseln, die höherklassiger spielt und bin zum Probetraining. Und es war halt so ein ganzer Tag, wo man sich anmelden konnte. Dann kamen ganz viele Kinder, eben nur Jungs. Und dann hat dieser Trainer so eine Liste geführt, wo man halt eben seinen Namen sagen sollte. Und dann wurde aufgeschrieben und dass halt die Sichter in dem Fall dann auch wissen, wer du bist. Und dann bin ich hingegangen und habe meinen Namen gesagt und habe schon so das Gesicht von ihm gesehen und habe nur gesehen, dass er aufschreibt, das Mädchen. Also er hat nicht mal meinen Namen aufgeschrieben. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, hat er meinen Namen nicht verstanden? Also ich konnte es in dem Moment gar nicht einordnen, aber irgendwie war es schon sehr verletzend. Und dann weiß ich noch, dann habe ich dieses Training absolviert, habe mich nicht beirren lassen. Und danach ist er dann schnurstracks zu meinen Eltern gelaufen und meinte, ey, wir wollen das Mädchen haben, wie heißt sie nochmal? Und das war irgendwie so ein krasser Moment, weil man es geschafft hat, so mit seinem Training, mit dem, was man auf dem Platz zeigt, eine Antwort zu geben. Aber trotzdem, dass man halt, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, aber so ewig ist es noch nicht her, dass man dann noch mit sowas konfrontiert wird, dass man nicht mal beim Namen aufgeschrieben wird. Und das ist schon ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen.
Das ist ja unfassbar. Aber so was ich daraus jetzt gerade auch bei dir ableite, ist so die Tatsache, dass man, also dass du ja schon mega früh gelernt haben musst, okay, ich entwickle jetzt diese ich zeig's dir jetzt Mentalität und ich muss über Leistung quasi jetzt meinen Platz in Anführungszeichen verdienen. Das muss dir ja auch dann eine enorme Bestätigung gegeben haben, dass du dann quasi so ein Happy End nach so einer traurigen Geschichte eigentlich bekommst und musst dir auch gezeigt haben, ja okay, ich glaube, ich kann hier ein bisschen mehr als der ein oder andere, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man musste, glaube ich, auch so eine Einstellung besitzen, um sich da durchzubeißen. Also ich weiß auch von anderen Mädels, die eben irgendwann gesagt haben, boah, sie können das nicht mehr, das ist zu energiefressend. Aber ich hatte immer so eine jetzt erst recht Einstellung. Also wenn ich das Gefühl hatte, mir will jemand sowas sagen, sodass ich hier nicht hingehöre oder dass ich was anders machen soll, war das eher so, boah, jetzt zeige ich es dir erst recht. um dich eines Besseren zu belehren sozusagen. Und das war bei mir irgendwie schon immer drin, vielleicht auch durch meine Brüder. Aber ja, es ist schon, wenn man zurückblickt, irgendwie krass zu sehen, dass man eben in so einem jungen Alter schon so eine Einstellung hatte.
Ja, unglaublich. Aber an der Stelle interessiert mich jetzt schon nochmal, hast du in der Zeit schon gewusst, und du hast ja zu der Zeit nur mit Jungs gespielt, dass du auch besser bist als die Jungs in deinem Alter? Also hat sich da schon herauskristallisiert, dass du auch im Vergleich zu den Jungs sogar schon was Besonderes warst und vielleicht mehr konntest als alle anderen?
Ja, also ich glaube, mein Talent war schon relativ früh dann klar, aber für mich war es einfach normal. Ich habe versucht mitzuhalten, es lief ganz gut, eben dann auch in höherklassigen Teams. Und dann geht es ja auch los mit den Auswahlmannschaften, mit der U-Nationalmannschaft. Und da hat man dann schon für sich entdeckt, okay, also da muss schon ein gewisses Talent da sein, dass ich eben dort gesichtet wurde, dass die Türen sozusagen aufgegangen sind. Und das ist natürlich für einen eine gewisse Bestätigung, dass man nicht so viel falsch macht und dass es sich lohnt, eben ja so viel Arbeit reinzustecken. Und dass es eben doch eine Möglichkeit gibt, das professionell zu machen. Weil wie gesagt, als ich angefangen habe, war mir das ja selbst noch gar nicht so richtig bewusst.
Du hast es gerade schon angesprochen, es hat sich definitiv, würde ich sagen, gelohnt für dich dran zu bleiben. Du bist dann mit 16 zum SC Freiburg gewechselt und bevor wir da auf das Sportliche kommen, würde mich total interessieren, wie war dieser Schritt rein auf familiärer Ebene für dich, aber auch für die gesamte Familie mit 16 Jahren dann quasi, was werden es sein, so um die 300 Kilometer weg zu ziehen und quasi auf sich allein gestellt zu sein? Nimm uns mal mit in diese Zeit, was das vor allem so auf familiärer Ebene mit euch gemacht hat.
Ja, also es war tatsächlich super, super schlimm, weil ich schon ein Mensch bin, der sehr heimatverbunden ist, der sehr viel auf Familie gibt. Und das war, wie gesagt, ich habe 3 ältere Geschwister. Wir haben ein super enges Verhältnis, auch mit meinen Eltern, die von Tag 1 dann Supporter waren und gesagt haben, sie gehen jeden Weg mit. Und irgendwann war dann eben diese Entscheidung da, also wenn du es professionell machen möchtest, dann musst du halt von zu Hause weg. Das war für mich halt unvorstellbar mit 16. Also ich bin auch, glaube ich, ein paar Tage bevor ich dann ins Internat gezogen bin, erst 16 geworden. Also ich war wirklich noch ein Küken und wie gesagt die Jüngste der Familie. Und irgendwie war das schon für mich so, ja, so ein Schritt in die Ungewissheit. So, kann ich das überhaupt meistern? Habe ich Heimweh? Schaffe ich das so weit von zu Hause weg? Dann dieses Internatsleben, das ist ja auch nicht für jeden was. Das waren alles Dinge, die kannte ich so nicht. Und das war so, man macht jetzt einen Schritt und man hat keine Ahnung, was auf einen zukommt und ob man sich dort wohlfühlt. Und es war schon eine große Überlegung, aber ich muss sagen, dass ich bis heute sehr, sehr happy bin, dass ich den Schritt gegangen bin. Auch so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Man muss auch sagen, dass meine Eltern trotzdem jedes Wochenende da waren, immer vor Ort waren, um mir das Gefühl zu geben, hey, die Familie ist trotzdem bei dir. Aber als ich dann eben auch die Schule wechseln wollte oder musste, das waren alles so Dinge, boah, irgendwie hat man das Gefühl, so man kennt keinen, man kommt neu irgendwo hin, man muss sich erstmal eingrooven. Aber es hat sich alles total schnell gut angefühlt und muss auch sagen, der SC Freiburg ist ja eh ein super familiärer Verein. Da wurde es einem mit 16 auch leicht gemacht, in der Frauenmannschaft direkt reinzukommen und ich bin sehr, sehr happy, dass ich es gemacht habe. Und für mich war es dann relativ schnell so, im Internat zu leben mit Gleichaltrigen, eigentlich total cool. Also es war wie so eine Klassenfahrt, aber immer. Und das war für mich dann halt ganz cool, ja.
Ich muss mich da total an die Zeit erinnern, als ich damals den Schritt gewagt habe von Holland. Ich habe ja erst in Holland gespielt und bin dann nach Italien gewechselt. Und dieses erste Jahr war für mich so unglaublich prägend und intensiv, weil ich halt in einem anderen Land war und ich konnte dann die Sprache nicht und ich hatte keinen so, auf den ich mich verlassen konnte, mit dem ich sprechen konnte. Und ich habe in der Zeit, klar, auf persönlicher Ebene gelitten, aber auch auf sportlicher Ebene total, weil ich gar keinen freien Kopf hatte. Ich kam also gar nicht in diesen Modus rein, okay, ich zeige denen jetzt, was ich kann und warum ich hier bin, weil ich die ganze Zeit nur am Grübeln war und darüber nachgedacht habe, dass wenn ich nach Hause komme, keiner von der Familie oder meine Freundin nicht da ist. Gab es diesen Moment auch bei dir, dass du am Anfang gar nicht so an dein Leistungsoptimum gekommen bist, weil du halt noch viel zu viele Dinge im Kopf hattest?
Das war bei mir tatsächlich überraschend gar nicht der Fall. Also ich hätte es auch gedacht, weil ich ein extremer Kopfmensch bin und wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht wohl, ich bin vom Kopf nicht frei, eigentlich auch nicht gut performen kann. Ich bin aber komplett ohne Erwartungen nach Freiburg gezogen. Ich wusste, ich komme jetzt direkt in die erste Frauenmannschaft. Also ich bin jetzt nicht irgendwie in die U17 gewechselt und deswegen kam ich ohne Erwartungen, habe gedacht, okay, ich trainiere erstmal mit, ich schau mal, vielleicht kriege ich ja mal in dem Jahr irgendwie Spielzeit. Also ich habe mir halt super wenig Druck gemacht und ich glaube, dass das am Ende dann beflügelt hat. Also ich habe, ich glaube, im September direkt mein erstes Spiel gemacht, dann mit 16, und es hat halt alle Erwartungen von mir selbst dann übertroffen. Und ich glaube, das war einfach, weil ich selbst diese Erwartungshaltung so ja, niedrig gehalten habe, dass ich das Gefühl hatte, hab einfach Spaß, komm erstmal an, trainiere erstmal mit und dann schaust du. Und deswegen ja, war das für mich eher so, dass es überraschend gut lief und ich damit gar nicht gerechnet hatte.
Ja, das ist ja unglaublich. Du sagst es gerade, mit 16 machst du dann dein Debüt in der Frauen-Bundesliga. So richtig damit gerechnet hast du nicht und somit konntest du dich ja auch gar nicht richtig auf diesen Moment vorbereiten, eben weil du keine Erwartungshaltung an diesen Schritt hattest. Wie hat sich das dann angefühlt? Was war das für ein Moment, mit 16 Jahren einfach in der Frauen-Bundesliga zu spielen?
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich gehöre da noch gar nicht hin. Also ich weiß noch, ich saß dann zuerst auf der Bank und habe einfach zugeschaut, und es war immer noch so, wie wenn man, ja, wenn man mit seinen Eltern ins Stadion fährt und mal zuschaut. So hat sich's immer noch angefühlt. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt auch körperlich. Ich war super dünn. Ich war immer die Kleinste. Also es war so richtig, ich sah aus wie ein Einlaufkind eigentlich. Und dann wurde auf einmal mein Name gerufen und ich stand dann an der Außenlinie, und super surreal. Also ich erinnere mich noch, nach dem Spiel hatte ich ein Interview. Das war, glaube ich, das schlechteste Interview, was ich je hatte, weil ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe noch nie ein Interview gegeben und das war alles so überwältigend. Aber ja, krass. Also das kann man irgendwie nicht so richtig in Worte packen. Aber ich habe mir so wenig Kopf gemacht. Ich habe einfach in vollen Zügen genießen können und das hat es dann, glaube ich, so wunderschön gemacht.
Ich finde es brutal, dass du in dem Alter schon die Qualität hattest oder diese Charaktereigenschaft hattest, das in vollen Zügen genießen zu können, weil ich erwische mich dabei, dass ich teilweise jetzt noch mit 31 Jahren und schon mit ein paar Spielen auf dem Buckel immer noch richtig Probleme habe, so manche Sachen richtig zu genießen, weil ich halt immer in diesem Modus bin, okay, ja, wir haben das Spiel jetzt geschafft, wir haben gewonnen oder verloren, ich muss mich jetzt direkt auf das nächste Spiel vorbereiten und kann jetzt gerade nicht genießen, was passiert ist. Hat sich das im Laufe deiner Karriere dann auch ein bisschen verändert oder ist es immer noch so bei dir, dass du ja diesen Moment total leben und genießen kannst, den du da hast auf dem Platz?
Leider nicht mehr so. Also ich erkenne mich da ein bisschen in dir wieder. Es hat sich schon geändert. Ich glaube auch dadurch, dass man natürlich dann auch zum FC Bayern gewechselt ist und irgendwann in der Nationalmannschaft, da ist einfach ein anderer Druck da und auch ein eigener Anspruch an sich selbst. Also damals war es so mit 16, was hast du zu verlieren? Du spielst, keiner erwartet was. Eigentlich hast du nichts zu verlieren und jetzt ist es schon so, ja, man hat einfach Druck, man will keine Fehler machen, man will auf großer Bühne nicht irgendwie scheitern, sage ich mal. Und deswegen rattert der Kopf da viel mehr. Also manchmal denke ich mir auch, so ein bisschen mehr von diesem 16-jährigen Mädchen hätte ich damals gerne wieder. Diese Unbekümmertheit und Leichtigkeit, das ist, glaube ich, ja, so ein bisschen der Lauf der Zeit, wenn man dann in dem Business unterwegs ist, dass es einen nicht ganz so, ja, diese Leichtigkeit mehr, dass man die mehr beibehalten kann. Aber ja, ich hätte auch gern ein bisschen mehr von diesem Genießen zurück.
Ich sage das immer wieder, auch wenn wir so mit den Jungs hier so sprechen, dann sage ich, glaube ich, immer, dass das, also das, was ich am meisten schade finde an der ganzen Geschichte, und ich habe mir meinen Traum erfüllt und ich liebe alles daran, aber die Tatsache, dass aus diesem Hobby und diesem Traum Realität geworden ist und dass es auf einmal Fußballspielen deine Arbeit geworden ist, das finde ich mit das Schrecklichste an diesem gesamten Traum. Und nicht, weil ich meine Arbeit nicht liebe, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es eben nicht mehr nur diese Leichtigkeit, dieses Genießen ist und dieses, ich spiele einfach Fußball, weil ich da Bock drauf habe, ist, sondern halt ganz, ganz viele Sachen dazukommen, die ich vorher in meinem Traum, als ich darauf hingearbeitet habe, gar nicht so im Kopf hatte. Also das, was dann auf mich eingeprasselt ist, das entsprach gar nicht dem, was ich erwartet hatte aus meinem Traum heraus. Kennst du dieses Gefühl?
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass das viele, die eben jetzt nicht aktiv Fußball spielen auf dem Niveau, das gar nicht so richtig nachempfinden können, weil jeder denkt, hey, guck mal, du hast alles, was man sich erträumen kann. So, du spielst in großen Stadien, du kommst im Fernsehen, so, du spielst bei großen Vereinen, in der Nationalmannschaft. Das sind alles Dinge, die sind unfassbar groß, aber ich glaube, dass man nicht so richtig nachempfinden kann, was eigentlich dahinter steckt, wenn man dann auf den Rasen läuft und eben dieses Spiel spielt, weil da einfach viel mehr mit reinzählt, als nur das reine Fußballspielen und Genießen. Was mir extrem geholfen hat, jetzt im Nachhinein, das sind meine Verletzungen, weil ich das Gefühl habe, wenn man es dann wirklich mal so, ich meine ja dann im Endeffekt 2 Jahre dann mit den beiden Kreuzbandrissen, wo ich das eben nicht mehr machen konnte, habe ich nochmal eine ganz andere Wertschätzung wieder bekommen. Und dann kriegst du so von der Mannschaft dann ständig mit, okay, die beschweren sich über die Trainingsform und der Platz ist kacke und also so Kleinigkeiten und du sitzt daneben und denkst dir, boah, ich würde gerade alles geben, einfach wieder joggen zu können. Man kriegt halt eine ganz andere Dankbarkeit dafür und kommt dann wieder zurück auf den Platz und kann das ganz anders aufsaugen, wenn man es so lange nicht hatte. Aber das dann wieder beizubehalten, ist dann wieder ein anderes Thema.
Genau, das ist ja leider Gottes immer, das ist ja nicht nur in unserem Geschäft, sondern glaube ich so ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass man sich einfach viel zu schnell wieder an Zustände gewöhnt und das dann einfach für normal hält. Auf die Verletzung wollen wir natürlich gleich auch noch zu sprechen kommen. Was mich davor aber noch interessiert, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass du also Profi in der Frauenbundesliga bist und die Leichtigkeit noch da ist. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wann zum ersten Mal so dieser Gedanke an, okay, ich habe hier was zu verlieren und Druck spielt eine Rolle in meinem Kopf, reingekommen ist?
Also ich war ja 4 Jahre beim SC Freiburg und da muss ich sagen, hatte ich glaube ich das Gefühl nicht einmal, weil es eben eine andere Erwartungshaltung war. Also es war im Endeffekt, klar, es ist schön, wenn man gewinnt, aber es war jetzt auch nicht mega schlimm, wenn man verliert oder wenn man mal einen Fehler macht. Es war eher so ein, im Endeffekt war man irgendwann zwischen Platz 3 und 7 und alles war in Ordnung. Also es war nie so, dass man das Gefühl hatte, boah, das Spiel muss jetzt gewonnen werden, sonst passiert was. Und deswegen konnte man das, glaube ich, nochmal anders genießen. Und dann dieser Schritt ja zum FC Bayern, das war dann schon auch nochmal ein anderer, wo man weiß, okay, eigentlich wird bei jedem Spiel erwartet, dass du es gewinnst. Und eigentlich geht es immer darum, Titel zu holen. Und jedes Spiel, was nicht gewonnen wird, ist irgendwie schon wieder ein Stolperstein auf dem Weg zur Meisterschaft zum Beispiel. Und dann auch die ersten Schritte in der A-Nationalmannschaft hatte man auch das Gefühl, es gibt so viele gute Spielerinnen. Du musst jetzt zeigen, du musst jetzt irgendwie was Besonderes machen, was dich von den anderen abhebt und dir so deinen Platz sichern. Und das war dann schon so, dass man das Gefühl hatte, jetzt musst du performen. Jetzt geht es nur um dich und deine Leistung.
Ja, plus erstens das, plus den Fakt, dass man ab dem Moment halt auch so wirklich präsent war. Nicht nur für Fans, sondern auch gefühlt für jedes Medium ist man dann interessant, weil man einfach bei einem großen Verein spielt und Nationalspielerin ist. Das heißt also, es fängt diese Zeit an, wo man 24/7 beobachtet wird und keine Fehler mehr machen darf. Wie war das bei dir? Also welchen Umgang hast du da am Anfang mitgefunden? Weil ich weiß, dass es bei mir echt eine absolute Vollkatastrophe war damals, als es so ein bisschen angefangen hat, dass Leute sich eine Meinung über mich gebildet haben.
Ja, also man muss sagen, als das losging bei mir mit diesem, ja, man hat ein bisschen Druck, man hat eine gewisse Erwartungshaltung, da war der Frauenfußball aber noch nicht so groß. Also wir standen noch nicht so in der Öffentlichkeit, dass man sagt, alles, was man jetzt von sich gibt und alles, was man auf dem Platz zeigt, landet direkt irgendwo in den Medien, sondern das war eher noch so ein bisschen unterm Radar fliegen. Und hat sich ja Stück für Stück jetzt auch im Frauenfußball geändert, dass eigentlich wir viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, dass eigentlich das, was wir auch von uns geben, schon immer irgendwo auftaucht. Und das hat man, glaube ich, dann über diese Zeit dann aber auch gelernt. Also es war ganz angenehm, dass der Frauenfußball noch nicht so riesig war, dass man Zeit dafür hatte, sich an das Ganze zu gewöhnen. Ich erinnere mich, das allererste Mal 2019 haben wir die WM gespielt. Da habe ich das Eröffnungsspiel gespielt und habe das Siegtor geschossen sozusagen. Also hätte ich auch selbst niemals erwartet als Abwehrspielerin, ist aber so eingetreten und ich weiß noch, da ist von heute auf morgen bei mir alles explodiert. Also ich habe damit nicht gerechnet und dann kamen auf einmal mediale Anfragen, Instagram-Account ist explodiert, alles Dinge, die ich vorher gar nicht kannte. Also das war so kurz vor meinem Wechsel nach München, war da bis dahin beim SC Freiburg, also noch so ein bisschen im Dorf unterwegs, also alles super entspannt und da hatte ich schon das Gefühl, boah, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das einordnen soll. Also wirklich auch Dinge zu filtern. Was ist wichtig, was ist nicht so wichtig? Wo legt man Wert drauf? Auf welche Meinung legt man auch Wert? Weil ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist dann, jeden Kommentar zu lesen und alles aufzusaugen, was irgendwie im Netz unterwegs ist. Aber da muss man auch erstmal für sich einen Weg finden.
Ich fühle das total, was du da gerade sagst, weil ich glaube, ich hatte einen relativ ähnlichen Moment damals bei der Heim-EM 2021, als wir gegen Portugal gespielt haben. Da habe ich auch ein Tor gemacht und wir haben das Spiel gewonnen. Und was danach los war, also wirklich, das ist bis heute für mich unerklärlich, weil da gucken natürlich, klar, ist ein EM-Turnier und da gucken viel mehr Menschen als normalerweise zu, aber da sind so viele Dinge auf einmal passiert. Meine Eltern rufen mich an, ja, Robin, hier stehen Kamerateams vor unserer Haustür, die wollen ein Interview von uns haben, was sollen wir machen? Wie sollen wir uns verhalten? Und wir waren so als Familie maximal überfordert mit dieser Situation und zeitgleich, man kommt ja nicht darum herum, dass man das auf irgendeine Art und Weise natürlich auch cool findet. Es ist eine Riesenbestätigung für das, was man macht. Und es kreiert halt eine, oder zumindest war das bei dir, deswegen würde ich dich gerne danach fragen, es kreiert so eine Fallhöhe, weil man ist dann auf einmal so, in Anführungszeichen, dieser Held der Nation. Und dann kann ich mich dran erinnern, das nächste Spiel war gegen Ungarn und wir haben 2-2 gespielt. Leon hat da in letzter Minute noch irgendwie das Tor da reingemacht. Und nur dadurch sind wir weitergekommen. Und danach hieß es überall, ja, One-Hit-Wonder und war nur ein gutes Spiel, aber kann jetzt nicht mehrere Spiele in Folge den Stempel auf das Spiel der deutschen Mannschaft drücken. Und diese Fallhöhe, die hat mir so große Probleme bereitet, weil automatisch, man denkt an einen Tag, man ist super, am anderen Tag, man ist Katastrophe. Wie kommst du mit dieser Fallhöhe klar, die sich automatisch bildet, wenn man halt in einem gewissen Fokus steht?
Ja, also ich musste einen Weg finden. Und was mir enorm geholfen hat, war mein Berater in dem Moment, weil der mir schon super viele Dinge aufgezeigt hat. Vor allem immer wieder an mich appelliert hat, bleib bodenständig, lass dich jetzt nicht von diesem ganzen Trubel irgendwie irgendwo hinheben, wo du noch nicht bist. Wie gesagt, ich komme vom SC Freiburg, ich war noch nicht in München angekommen. Ich hatte diese WM, die ganz gut lief, aber ja, du hast noch nichts erreicht eigentlich in deinem Leben. So. Und das hat er mir relativ schnell klar gemacht und hat mir halt total geholfen, alles für mich zu filtern. Also auch wirklich so diese medialen Anfragen, so gut es geht, von mir fernzuhalten, nur das durchzulassen, was wirklich auch sinnvoll ist. Und da einfach so eine Hilfestellung gegeben, weil ich glaube, alleine wäre ich völlig hilflos gewesen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich damit umgehen soll. Und dieser Hype ging irgendwie dann weiter. Ich bin dann nach München gewechselt. Der Wechsel war vor der WM schon klar und kam dann natürlich an als das Wunderkind, was ich gar nicht wollte. Aber es hat halt irgendwie dieser Hype der WM so mit mir gemacht. Und da musste man auch erstmal mit dieser Erwartungshaltung, also man möchte der gerecht werden, aber man muss überhaupt mal für sich schauen, ist das überhaupt möglich oder war das wirklich nur ein gutes Turnier? Und ja, so das Ankommen für sich selber, das im Kopf auch zu realisieren und trotzdem zu wissen, hey, du wirst nicht immer auf diesem Level performen. Es wird Spiele geben, die sind ganz weit drunter, es wird Spiele geben, die sind normal. Und das für sich einzuordnen, war schon kein leichter Prozess, muss ich sagen.
Ja, gerade diese Akzeptanz, das kann ich nach einigen Jahren Karriere, glaube ich, auch sagen, dass das wahrscheinlich so mit das wichtigste Learning meiner Karriere war, eine Akzeptanz gegenüber Leistungen zu entwickeln und sich nicht verrückt machen, wenn man mal ein schlechtes Spiel hat, sich aber auch nicht einzureden, man ist der Beste, nachdem man mal ein gutes Spiel mit Tor gemacht hat, ist, glaube ich, essentiell. Du hast gerade schon gesagt, dass dann mit dem Wechsel zu den Bayern einiges entstanden ist, du warst dann voll im Fokus. Dein Instagram ist explodiert, alle irgendwie wollten sich eine Meinung zu dir bilden. Wie hast du dich in dieser Zeit verhalten? Hattest du das Gefühl, gerade auch als Frau, dass du noch viel mehr darauf achten musst, wie du dich verhältst und was du postest und was du sagst?
Ja, hatte ich auf jeden Fall. Also das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, was sind Dinge, die kann ich jetzt überhaupt kontrollieren und was ist außerhalb von meinem Kontrollbereich? Dann auch wirklich zu sagen, welche Meinungen sind mir wichtig? Und deswegen habe ich versucht, meinen Kreis so eng wie möglich zu halten und die Leute, die mich schon lange kennen, die schon immer meinen Fußball verfolgen, denen auch wirklich ja eine Stimme zu geben. Und deren Meinung war mir wichtig. Ich habe versucht, alles andere, so gut es geht, auszublenden, nichts auf Kommentare zu geben, auch nicht jede Schlagzeile irgendwie zu arg an mich ranzulassen. Aber es ist halt alles nicht so leicht. Ich war da auch erst 19, glaube ich. Also jetzt auch noch nicht die Mega-Erfahrung darin gehabt. Aber mir haben einfach die Menschen das total leicht gemacht, die eben schon immer um mich herum waren und die mich eben kennen als kleines Mädchen, die noch nichts erreicht hatte. Und das habe ich mir versucht beizubehalten, das auch mit nach München zu nehmen, auch wenn der Schritt eben jetzt zu einem noch größeren Verein geht, als es der SC Freiburg war. Trotzdem ich selbst zu bleiben und mir treu zu bleiben, authentisch zu bleiben, diese Werte einfach mitzunehmen und versuchen, mich nicht zu verändern. Aber klar, so auch Social Media war ein Riesenthema. Wie platziere ich mich? Was bietet eine Angriffsfläche? Weil gefühlt ja vieles eine Angriffsfläche bietet, vor allem als Frau.
Muss man leider sagen.
Da war es halt einfach wirklich so ein für sich selbst rausfinden, was ist der richtige Weg? Wann poste ich was? Ich wollte mich nie zwingen lassen, was zu posten, sondern einfach dann, wenn es sich für mich richtig anfühlt. Aber das sind alles Dinge, da muss man sich erstmal rantasten.
Ja, total. Und man muss ja an der Stelle auch mal wirklich ganz klar sagen, ich meine, ich kriege sicherlich auch nach einem schlechten Spiel Kommentare, die keiner lesen will, aber zumindest verfolge ich, wenn ich das so verfolge, bei teilweise Post, nicht nur von dir, aber generell auch von Fußballerinnen. Das geht ja dann entweder irgendwie in diese Sexismus-Schiene oder auf der anderen Seite, muss man ja auch ganz klar sagen, es geht dann immer in diese Schiene, ja, warum beschwert ihr euch? Ihr habt doch sowieso irgendwie keine Berechtigung, weil es mal ganz, ganz hart ausgedrückt irgendwie gar kein Sport ist. Und warum vergleicht ihr euch überhaupt mit den Männern? Was macht sowas mit einem? Weil du sagst gerade, klar, du liest die Kommentare nicht und das ist sicherlich ein riesengroßer Schutz, aber irgendwie wird es ja trotzdem auf unterschiedliche Kanäle an einen herangetragen, oder?
Ja, es fühlt sich an wie ein Kampf, den man gefühlt nicht richtig gewinnen kann. Also der jetzt in die, weiß ich, wievielte Runde geht. Man versucht immer wieder aufzustehen und kriegt eben wieder einen drüber gehauen. Und den kämpft man nicht alleine, was einem selbst ein gutes Gefühl gibt, wenn man irgendwie ja so ein starkes Kollektiv ist inzwischen und so ja einen attraktiven Fußball inzwischen auf den Platz bringt.
Absolut.
Dass das eben, ja, Bestätigung ist, dass wir da hingehören. Aber trotzdem, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, was man sich da anhören musste, ist teilweise schon echt hart und geht echt unter die Gürtellinie. Und da braucht es schon viel Stärke, um dem ja immer wieder entgegenzuwirken und diese ganzen Widerstände auch ja zu überstehen. Wie gesagt, was es mir leicht macht, ist, dass ich nicht alleine damit bin, dass ich das Gefühl habe, so, boah, wir sind eine krasse Mannschaft, wir sind allgemein im Frauenfußball inzwischen so stark vertreten. Und man hat ja auch das Gefühl, über die letzten Jahre ist dieser Frauenfußball so am Boomen, weil es einfach deutlich attraktiver geworden ist, weil diese Aufmerksamkeit viel größer geworden ist. Das gibt einem irgendwie recht, wenn man das Gefühl hat, wir haben es verdient, dort zu stehen. Aber ich habe das Gefühl, diese Kommentare werden nie ganz abflachen.
Nee, total. Und ich kann mir vor allem vorstellen, dass das ja auch ein riesengroßer Energiefresser auch ist, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt nicht nur erstmal für die Leistung auf dem Platz kämpfen, sondern man muss neben dem Platz immer noch quasi für seine Berechtigung, für seine Daseinsberechtigung kämpfen. Ist es nicht auch auf mentaler Ebene total herausfordernd und belastend für euch alle quasi, weil ihr das Gefühl habt, okay, was müssen wir noch tun, damit wir endlich so wertgeschätzt werden wie Männer auch? Weil am Ende ist es derselbe Sport, da sind wir uns ja alle einig.
Ja, ist es definitiv. Also das Ding ist, wir wollen uns selbst ja gar nicht vergleichen. Also wir sagen ja auch gar nicht, dass es der gleiche Fußball ist, dass wir genauso schnell sind, so stark sind. Das wäre ja auch überhaupt, also es wäre gesponnen. Das ist nicht das, wovon wir sprechen. Uns geht es darum zu sehen, hey, was haben wir für eine Entwicklung genommen? Wie groß ist dieser Fußball geworden? Wie schön kann man das jetzt anschauen? Das ist ja inzwischen was ganz anderes, als wenn man jetzt ein paar Jahre zurückschaut. Und das wollen wir, dass das gesehen wird. Und es sind halt so viele Menschen, die sich eine Meinung bilden, die aber überhaupt kein Spiel gesehen haben seit langer Zeit, sondern immer noch diese Vorurteile von damals im Kopf haben. Und wir wollen niemandem aufzwingen, das zu schauen. Also von mir aus dann scroll einfach weiter und gib keinen Kommentar ab. Es zwingt dich keiner. Aber ich verstehe nicht, warum man jedes Mal Hass streuen muss. Weil das macht ja was mit einem Menschen. Also das geht ja tiefer als dieses Sportler-Dasein. Das macht ja was mit uns. Wir zwingen keinen, das anzuschauen. Aber dann gib nicht deinen Senf dazu.
Ja, ich glaube, diesen Appell, den kann man definitiv mal an der Stelle raussenden, dass ich glaube, die Leute einfach immer wieder vergessen, dass hinter diesen Profilen, die man da irgendwie beleidigt, auch immer Menschen stecken, die sich das eventuell zu Herzen nehmen und die, ja, die daran auch zerbrechen können, weil es ist mittlerweile teilweise unter aller Gürtellinie und die Anonymität des Internets wird so sehr missbraucht, einfach um ja die eigene Unzufriedenheit mit seinem eigenen Leben irgendwo anders abzuladen. Und das sind dann immer die Menschen, die leider Gottes dann in der Öffentlichkeit stehen. Von daher ja, muss man tatsächlich einfach nur hoffen, dass das irgendwann besser wird. Kommen wir zu einem etwas schöneren Thema, und zwar Thema Nationalmannschaft. Und zwar, du hast ja eigentlich alle U-Mannschaften durchlaufen, bis Nationalspielerin geworden, bis mittlerweile sogar Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Wenn dir jemand sagt, du bist Nationalspielerin, du bist Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, was macht das mit dir?
Unfassbar viel. Also das ist was für mich nach wie vor sehr, sehr besonders ist. Und da sehe ich mich auch immer wieder tatsächlich in diesem kleinen Mädchen bei der WM 2006, wie ich dort zum ersten Mal ein Trikot bekommen hatte, damals mit Bastian Schweinsteiger auf dem Rücken und total happy war und mir gedacht habe, wow, in so einem Trikot mal zu spielen, das wäre ganz, ganz groß. Und da muss man sich, glaube ich, immer wieder ein bisschen kneifen, dass das alles Realität geworden ist und dass man sich diesen Traum irgendwo selbst erfüllt hat. Aber jedes Mal wieder, wenn man ja, für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz laufen darf, ist ja atemberaubend, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du Interviews gibst bei der Nationalmannschaft, dass, ja, dass deine Augen so ein bisschen funkeln. Ich erkenne mich da selber dann auch immer so ein bisschen drin wieder, weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich so auf dem Platz laufe und die Nationalmannschaftshymne höre, dass, ja, dass ich dann so richtig angekommen bin und für mich diesen Moment habe, das ist das Größte. Viel mehr, also nicht viel mehr, sondern nichts mehr kann ich mir wünschen für meine Karriere. Ist das bei dir auch dieses Gefühl von, okay, das ist hier jetzt wirklich das Größte?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt nichts Größeres, als für sein Land aufzulaufen, als ja, sich mit den Besten zu messen, Turniere zu spielen und da wirklich auf der großen Bühne zu performen. Und da muss ich auch wieder über meine Verletzung sprechen. Es war so schlimm, als ich wusste, ich kann das jetzt 9, 10, 11 Monate nicht machen. Mhm. Und als ich dann das Gefühl hatte, okay, ich darf wieder zurück auf den Rasen und auch noch für die deutsche Nationalmannschaft, da hatte ich teilweise Tränen in den Augen, weil ich wusste, das ist absolut nicht selbstverständlich und du hast dir das wieder erarbeitet. Und jedes Mal, wenn ich bei der Hymne stehe, denke ich mir, okay, für solche Momente hat sich alles gelohnt.
Definitiv. Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, lass uns mal bitte ein bisschen da reingehen in die Verletzung. 2020 war es richtig, als es das erste Mal passiert ist. Kreuzbandriss, im Prinzip die mit, wenn nicht sogar die schlimmste, aber eine der schlimmsten Verletzungen, die wir so als Fußballer bekommen können. Nimm uns mal mit in diese Zeit. Wie war das für dich? Wie groß war der Schock und was hat das mit dir gemacht in diesem Moment, unabhängig davon, dass du halt jetzt 10 bis 11 Monate kein Fußball spielen konntest?
Also ich weiß noch, in der Aktion selbst habe ich direkt gespürt, dass es was Schlimmes sein muss. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt nie verletzt, also nie über mal einen Muskelfaserriss hinaus. Kannte deswegen eigentlich keine großen Verletzungen, weiß nicht, wie sich es anfühlt. Aber ich glaube, auch wenn man es noch nie hatte, spürt man sowas halt direkt auf dem Platz. Und ich lag da und ich wusste, irgendwas ist jetzt nicht mehr da, wo es eigentlich sein sollte. Ich habe Schmerzen, das ist natürlich auch viel Schock, der da mitschwingt. Aber es hat sich sofort so ein richtiges Kopfkino in meinem Kopf abgespielt. Man versucht zu rechnen, man hat Angst, was man alles verpasst. Also es sind so viele Dinge, die einem durch den Kopf schwirren, ohne dass man überhaupt eine Diagnose hat. Und dann waren die nächsten Stunden super, super schlimm, weil ich war eben bei der Nationalmannschaft, das ist dort passiert, im Länderspiel, bin direkt ins Krankenhaus gefahren worden, hatte da auch relativ schnell ein MRT. Und ja, am Platz selber macht man ja auch schon ein paar Testungen. Da sah es schon nicht so gut aus. Also die Ärzte sagen ja dann immer nichts, aber man sieht es ja so ein bisschen an der Reaktion. Ja, und dann sind natürlich, was auch super schlimm ist, die ganzen Nachrichten von der Familie, von Menschen, die einem nahestehen. Was ist los? Wie geht's dir? Was wird sein? Und das sind alles Dinge, wo du willst ja jetzt keinem auch noch Leid zufügen, um ihm zu sagen, okay, ich glaube, mein Kreuzband ist gerissen. Also es tat dann doppelt weh. Und dann war ich eben im Krankenhaus, musste ewig auf die Diagnose warten. Und dann kam irgendwann unser Mannschaftsarzt und meinte, hey, alles gut, dein Kreuzband ist nicht gerissen. So ist Außenbandriss.
Nein.
Und ich wirklich Scheiße. Allen Entwarnung gegeben. Es ging eine Pressemeldung raus, kein Kreuzbandriss. Also es war alles dann so, okay, nicht so schlimm, maximal 3 Monate. Also Erleichterung pur bei mir. Und dann bin ich am nächsten Tag nach München, sollte dann nochmal ein MRT machen zum Spezialisten. Und dann war so dieser krasse Schock, weil man eben nicht mehr damit gerechnet hat. Und dann schaut er mich an und sagt, also dein Kreuzband ist ganz klar gerissen. Und das war irgendwie doppelt schlimm für mich, weil ich zum einen allen Menschen Entwarnung gegeben habe, weil ich mir selbst Entwarnung gegeben habe, okay, dein Kreuzband ist stabil. Und dann sitzt du da, ich bin fast von der Liege gefallen. Und bei mir ist so eine Welt zusammengebrochen, weil ich eben in diesem Moment nicht mehr damit gerechnet hatte, so eine schlimme Diagnose zu bekommen. Und ja, die nächsten Momente, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich war körperlich anwesend, aber ich war vom Kopf, es war nur Leere.
Wie waren die Tage dann danach, als du realisiert hast, die Verletzung ist jetzt leider Gottes real und sie ist viel schlimmer als befürchtet und als auch zuerst diagnostiziert? War das dann so eine Art mega große Enttäuschung oder war da sofort dieser Hebel, den du umgelegt hast und Fokus auf wieder fit werden?
Also ich konnte bei der Verletzung gar keinen Hebel umlegen am Anfang. Es war ganz schlimm, weil ich eben, ja, es war wie so ein Loch, in das ich gefallen bin. Ich hatte keinerlei Ahnung, wie jetzt die nächsten Schritte sind. Ich hatte null Erfahrung. Ich hatte meine beste Freundin damals, die hatte auch schon Kreuzbandrisse gehabt. Die hat mir vieles erleichtert, hat mit vielen Ärzten gesprochen, aber ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendeinen Operateur suchen. Schnelle OP wäre wahrscheinlich gut, aber ich konnte mich auch um nichts kümmern. Ich war irgendwie immer da, aber auch nicht da. Also ich habe irgendwie, man hätte alles mit mir machen können und ich wäre irgendwie körperlich mitgegangen, aber vom Kopf ging gar nichts bei mir. Ich konnte nichts entscheiden, ich konnte nicht nachdenken. Es war ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich eben zu meinem Operateur, hatte da auch direkt ein super Gefühl, gutes Vertrauen zu ihm. War dann auch relativ schnell dann der Prozess zur OP. Und dann erinnere ich mich, dann bin ich dort aufgewacht. Und dann war das so, da hat die Realität dann so richtig gekickt. Also wo ich dann das Gefühl hatte, okay, krass, du kannst gar nichts mehr, du kannst nicht mal gehen. Also du liegst jetzt hier, du kannst dein Bein nicht selber heben. Also es waren alles so Dinge, wo einem ganz klar wurde, okay, jetzt geht's von null los und jetzt beginnt der Weg zu kämpfen, bis du wieder zurück kannst.
Und kannst du dich noch daran erinnern, was dir aus diesem mentalen Loch in Anführungszeichen rausgeholfen hat zu der Zeit?
In allererster Linie meine Familie, also die Menschen, die mir nahestehen, die haben mir sehr, sehr viel abgenommen. Die mussten auch, glaube ich, sehr viel erleiden, weil ich in der Zeit einfach gar nicht gut drauf war, irgendwie zu nichts zu gebrauchen war. Aber die haben mir das wirklich erleichtert und irgendwie mein Lächeln auch zurückgebracht. Und dann habe ich auch in der Phase zum allerersten Mal für mich entdeckt, wirklich mit einem Sportpsychologen zu arbeiten und das alles aufzuarbeiten und dann auch positiv nach vorne zu schauen. Und das war so dieser Effekt von, okay, ich mag aufgeben zu, jetzt bin ich bereit, jetzt wird angegriffen und der Weg zurück beginnt jetzt sozusagen.
Weißt du noch, woran ihr da gearbeitet habt in der Zeit bei diesem Aufarbeiten?
Ja, ich glaube erstmal die Situation zu akzeptieren. Also das war ja schon was für mich. Ich dachte immer, ich bin eine Spielerin, die bekommt keinen Kreuzbandriss. Und das war fest in meinem Kopf. Ich war nie verletzt. Ich war immer unbekümmert auf dem Platz. Ich musste mir nie irgendwie Gedanken machen. Und plötzlich kommt sowas und du denkst dir, warum? Also warum ich jetzt und warum in so einer Aktion, die man 100 Mal im Spiel hat? Das war nicht mal wirklich mit Gegner-Einwirkung. Und das waren lauter so Fragen, die habe ich versucht. Ich habe versucht, Antworten zu finden. Und das allererste war einfach so dieser Prozess vom Akzeptieren. Also wirklich zu akzeptieren, wie es ist. Man wird nie Antworten darauf finden. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Aber das hat mir enorm viel abgenommen, als ich dann wusste, okay, es ist jetzt, wie es ist. Und ich muss jetzt meinen Fokus neu ausrichten.
Ja, und dieses Genießen hielt ja dann auch zum Glück erstmal ein bisschen an. Aber man muss ja leider Gottes sagen, ist dann nochmal was Großes passiert. 2022 genau dasselbe nochmal. Kreuzbandriss. Und unabhängig davon, dass es sicherlich auf mentaler Ebene, du nimmst uns gleich mit in dem Moment, nochmal viel anstrengender und viel kräftezehrender ist, stand auch 2023 noch die WM vor der Tür. Nimm uns mal mit in diesen Moment. Was ist passiert und was ist vor allem danach passiert direkt?
Ja, also ich hatte ja quasi ein Jahr dazwischen, in dem ich voll spielen konnte. Also hatte mein Comeback und habe dann die komplette Saison spielen können. Die war herausragend gut. Also wirklich, ich habe super, super viele Spiele gemacht, war richtig wieder auf meinem Level. Als Krönung dann die EM 2022 im Sommer noch, bis wir ins EM-Finale gekommen sind. Das waren alles wirklich von Highlight zu Highlight. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann war eben kurz nach dem Turnier wieder der Moment da. Also es war wieder Nationalmannschaft, wir hatten Training. Auch eine ganz banale Aktion, die ich eigentlich als Außenverteidiger immer habe versucht, jemanden zu stellen an der Außenlinie und dann beim Drehen eben das andere Knie hat geknackt. Und das war auch ein sehr, sehr schlimmer Moment, weil ich direkt, also man hätte kein MRT machen müssen. Ich wusste es direkt, ich kannte den Schmerz, ich wusste, wie sich es anfühlt. Ich hatte direkt so ein Gefühl von Instabilität. Also man konnte mir in dem Moment auch nichts sagen, was irgendwie geholfen hätte, weil ich einfach die Erfahrung selbst schon gemacht hatte. War sehr, sehr schlimm, weil ich wirklich auf dem Platz noch gedacht habe, boah, es sind noch genau, ich glaube, es waren 10 Monate bis zur WM. Es ist möglich, aber es muss alles perfekt laufen. Also ich habe schon direkt mit dieser Verletzung schon mit dem Kreuzbandriss gerechnet und geguckt, okay, vielleicht reicht es noch irgendwie bis zum Turnier. Und das hat es mir nicht unbedingt leichter gemacht, weil ich wusste, meine Reha muss so perfekt verlaufen, um irgendwie eine Chance zu haben. Und das hat natürlich auch Druck aufgebaut. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, es war natürlich genau der gleiche Schmerz und das gleiche mentale Loch irgendwo im ersten Moment. Aber ich habe es sehr schnell geschafft, den Schalter umzulegen beim zweiten Mal, weil ich weil ich für mich einfach wusste, boah, du bist durch diese ganze Zeit gegangen, alleine irgendwo. Du hast diese Challenge damals gemeistert und du wirst sie auch wieder meistern. Und das war für mich so, wer es einmal schafft, schafft es auch ein zweites Mal.
Boah, das finde ich krass. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich tatsächlich sagen, weil ich hatte nicht so eine schlimme Verletzung, aber ich hatte einen Sehnenriss im hinteren Oberschenkel. Und beim letzten Training, bevor ich in die Mannschaft integriert wurde, ist mir das Ding wieder aufgeplatzt und ich musste von null anfangen. Und das hat mich dann insgesamt auch nochmal nach hinten raus 4 Monate fast gekostet, bis ich dann wieder einsteigen konnte. Und dieser Moment, wo ich, genau wie bei dir, ich habe genau gewusst, ist die gleiche Verletzung und es war einfach noch nicht komplett ausgeheilt. Und dieser Moment und diese Periode danach, die hat mir so viel mehr den Boden unter den Füßen weggerissen als beim ersten Mal. Und ich hatte so lange gar keine Möglichkeit, irgendwie mit mir selber in den Austausch zu gehen oder mir selber bewusst zu machen, dass es ja irgendwie weitergehen muss, weil es muss ja nun mal weitergehen und das ist es ja dann auch irgendwann. Aber bei mir ist da richtig was zusammengebrochen zu der Zeit. Denkst du, dass bei dir vielleicht auch dieses schnelle Schalterumlegen damit zusammengehangen hat, dass eben dieses große Turnier vor der Tür stand und dir das so Antrieb gegeben hat und dein Motor war?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das sehr schnell so dieses Ziel war, was ich vor Augen hatte und wofür es sich lohnt zu kämpfen. Was mir auch enorm viel geholfen hat, war, dass ich wusste, ich bin nach dem ersten Mal so gut zurückgekommen und ich stand auf dem Platz ohne Sorgen, ohne Probleme. Ich habe vom Knie selbst nichts mehr gespürt. Also ich wusste, so auch mit einer OP und mit einer so schweren Verletzung kannst du es wieder schaffen, komplett unbekümmert auf dem Platz zu stehen. Und was auch für mich so ein bisschen mitgeschwungen ist, ist, dass es das andere Knie war. Es hört sich jetzt blöd an, aber dass ich wusste, dieses Knie, was schon mal verletzt war, ist komplett stabil. Da ist nichts passiert. Ja. Es ist das andere, was natürlich auch nicht optimal ist. Aber ich hatte so dieses Gefühl, diese Verletzung an sich, die ich davor hatte, die ist so gut verheilt. Da bin ich komplett stabil, da kann nichts mehr passieren. Und das gepaart mit diesem Jahr, was ich eben hatte, wo ich wusste, ich bin wieder komplett auf mein Niveau gekommen, wenn nicht sogar besser, das hat mir so viel gegeben und so viel Antrieb gegeben. Und diese ganzen Momente, die ich da erleben durfte, auf dem Platz, mit den Mädels, wofür es sich lohnt zu kämpfen, das hat mir irgendwie so viel Motivation gegeben.
Ja, definitiv, das glaube ich. Und dann ist die Reha ja, glaube ich, auch so verlaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Und am Ende muss man dann aber sagen, dass es zur WM-Teilnahme 2023 dann nicht gereicht hat. Wie ist dieser Moment, wenn du darauf hinarbeitest und diese WM 2023 dann dein großer Motor ist im Regenerationsprozess und du bekommst dann die Nachricht, nein, du bist leider nicht dabei. Was macht das auf mentaler Ebene vor allem mit dir?
Ja, war schon ein Schlag ins Gesicht. Also mir war ja vom ersten Tag der Reha eigentlich bewusst, dass es wird immer knapp sein. Also wenn ich es komplett in der Zeit schaffe, ist es trotzdem sehr, sehr eng, weil ich nicht viel Spielpraxis haben werde bis dahin und alles wäre einfach super eng terminiert, aber trotzdem schwingt ja diese Hoffnung mit. Und dadurch, dass die Reha so super verlaufen ist und alles absolut nach Plan gelaufen ist, hatte ich halt immer diese Hoffnung in mir, okay, einfach nur Teil davon sein. Gar nicht, ich hatte nie den Gedanken, ich muss jetzt jedes Spiel über 90 Minuten spielen und da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, sondern einfach ein Teil davon sein, weil ich eben gespürt habe, wie es 2022 war, als wir bis ins EM-Finale gekommen sind, was wir mit unserer Mannschaft erreichen konnten, auch diesen Schwung, den der Frauenfußball bekommen hat. Und dann wusste ich, ich habe dieses ganze Jahr verpasst, aber so ein Großturnier ist ja immer noch mal so, ja, da ist noch mal mehr Aufmerksamkeit drauf. Und das war so dieser Moment, boah, das könnte so der nächste Boom sein und man möchte einfach dabei sein und Teil davon sein, auch wenn es mal nur für 10 Minuten Einsatz ist. Und dann zu wissen, man ist irgendwie so ganz, ganz haarscharf vorbeigeschrammt, ist schon sehr, sehr hart. Also da wäre es mir lieber gewesen, ich wüsste von Anfang an, das ist überhaupt nicht möglich. Dann hätte ich mir keine Hoffnung gemacht, sozusagen.
Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war das bei der EM 2024 auch so. Und mir hat das auch den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich bin damals von Inter zu Union gewechselt, weil ich quasi in der Bundesliga spielen wollte und ein bisschen mehr Visibilität haben wollte. Und dann ist das Jahr relativ schlecht gelaufen und am Ende kam dann der Anruf von Julian, der ihm dann gesagt hat, nee, hat leider so gerade eben nicht gereicht. Und ich weiß noch, dass ich mir zu der Zeit auch eingeredet habe, es könnte sehr eng werden, weil wir waren mit Union im Abstiegskampf. Ich konnte nicht so richtig performen, wie ich performen wollte. Aber ich habe mich immer genau an das, was du gerade auch beschrieben hast, an diese Hoffnung geklammert. Und man redet sich ja dann auch so Sachen ein, ja, aber man hat ja auch einen Mehrwert für die Mannschaft und ist ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Man ist ja ein guter Typ und ich glaube, die Qualitäten, die ich habe, haben andere nicht. Und dann aber diese Definität zu haben, also dieses reale Ende von dem Traum mitzubekommen, das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Moment. Hast du auch diese Momente gehabt, wo du dir eingeredet hast, um diese Hoffnung zu bestärken, dass du einen Mehrwert für die Mannschaft hast?
Ja, also ich hatte das genau gleich, wie du es jetzt gerade geschildert hast, weil man das Gefühl hat, okay, man ist auch schon jahrelang dabei, man ist ja auch nicht nur die Person, die auf dem Platz ist, sondern man hat auch eine Rolle abseits des Platzes ja über die Jahre sich erarbeitet. Und ich hatte halt das Gefühl, okay, auch wenn ich jetzt aktiv auf dem Platz vielleicht nicht so viel einwirken kann, glaube ich, ich bin eine Persönlichkeit, die zumindest in so einem 3-4 Wochen Rhythmus von einem Turnier trotzdem einfach so den Beitrag leisten kann. Und ich hatte halt das Gefühl, natürlich weiß man, man müsste eine Spielerin, die bei 100% ist, zu Hause lassen für sowas, was nicht fair ist. Aber trotzdem hat man natürlich diese Hoffnung, ja, vielleicht denken sie halt eben doch an den Aspekt und vielleicht ist es ja doch das, was so eine Mannschaft gebrauchen kann, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Und im Endeffekt war es die vernünftigste Entscheidung, dass man mich nicht mitgenommen hat, aber das will man natürlich in dem Moment nicht hören.
Nee, leider nicht. Das geht mir auch so. Im Rückblick sage ich definitiv, ja, man kann die Entscheidung nachvollziehen, aber der Moment ist dann ja sehr kritisch. Zum Glück hat sich ja dann bei dir erstmal wieder alles zum Guten gewandt. Du bist dann wieder nach der WM zurückgekommen, warst fit, bist dann sogar zur Kapitänin von der Nationalmannschaft geworden. Und ich wünschte, ich müsste jetzt nicht nochmal eine Verletzung auspacken, aber auch über die müssen wir sprechen. Die habe ich noch sehr präsent vor mir tatsächlich. Du führst deine Mannschaft als Kapitänin auf dem Platz. Ich glaube, das war erstmal ein riesiger Moment für dich, für Deutschland, bei so einem Turnier eure Mannschaft anzuführen. Und dann passiert was in dem Spiel. Du kannst es am besten wahrscheinlich selber erzählen. Es knackt wieder was im Knie und du musst wieder ausgewechselt werden und das Turnier ist schon wieder für dich vorbei. Nimm uns mal mit in diese Zeit.
Das hört sich jetzt voll verrückt an, aber das war für mich viel, viel schlimmer als die Kreuzbandrisse. Also ich wollte eigentlich mit einer Grätsche eben ein Tor verteidigen, ist mir auch gelungen. Also ich habe gesehen, die Stürmerin von Polen läuft alleine aufs Tor zu. Ich bin die Letzte, die sie noch irgendwie hindern kann. Bin gegrätscht, habe auch nur den Ball erwischt, also war alles sauber. Bin aber dann mit dem Knie quasi so ein bisschen im Rasen hängen geblieben und so drüber gerutscht. Und dann habe ich schon gemerkt, boah, das verdreht sich gerade ganz unschön. Habe dann auch ein Knacken gehört. Und mir war relativ schnell wieder klar, das fühlt sich nicht gut an. Wusste aber auch im gleichen Moment, das ist nicht dieser Schmerz von einem Kreuzbandriss und nicht dieses Gefühl, so dieser Worst Case. Das war mir ganz schnell klar, dass es das nicht ist. So ein gutes Körpergefühl hatte ich dann in dem Moment schon. Aber ich hatte halt relativ schnell Innenschmerzen, wusste so, okay, es könnte das Innenband sein. Also irgendwas muss gerade gerissen oder angerissen sein. Sonst hätte es ja auch nicht geknackt und sonst hätte ich nicht dieses Gefühl von diesem Plop gehabt. Aber mir war einfach in dem Moment klar, ganz, ganz egal, welche Verletzung ist, auch wenn es die leichteste Verletzung ist, die man am Knie haben kann, es reicht nicht. Also dieses Turnier wird gelaufen sein für mich. Und diese Realität so krass zu spüren, das war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Also da ist so eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich wusste, ganz egal, was jetzt bei diesem MRT rauskommt, ich werde nicht mehr auf den Platz zurückkommen bei diesem Turnier, weil es im Endeffekt ja nur 3 Wochen sind. Und das schaffe ich nicht. Egal, wie sehr ich es will, ich schaffe es nicht.
Bei dem Moment, dass dann für dich das Turnier gelaufen ist, aber du dich trotzdem dafür entschieden hast, bei der Mannschaft zu bleiben. Und ich stelle mir den Moment auf der einen Seite wunderschön vor. Und das zeigt ja auch, welche Rolle du in der Mannschaft hast. Und auf der anderen Seite stelle ich ihn mir brutal schwierig vor. Brutal schwierig, weil man halt tagtäglich damit konfrontiert wird, dass man eben selber nicht auf den Platz geht. Wie war das genau dieses Wechselbad der Gefühle für dich?
Ja, also es war unfassbar schlimm, wenn ich ehrlich bin. Es war quasi einfach nur ein Funktionieren für die Mannschaft, weil ich einfach wusste, für mich stand die Mannschaft viel, viel weiter über dem, was jetzt meine persönliche Situation angeht. Und ich wollte da sein, ich wollte genau diese Rolle, die ich eben vorm Turnier bekommen habe als Kapitänin, auch wenn ich es nicht mehr auf dem Platz jetzt zeigen kann und die Rolle einnehmen kann, ich wollte sie so gut es geht erfüllen und der Mannschaft irgendwas geben, was jetzt vielleicht nicht von innen kommt, aber eben von meiner Außenposition dann fürs Team. Und das stand für mich über allem. Und da habe ich auch all meine Energie, die ich noch in mir hatte, reingesteckt. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich selbst da sehr, also ich habe sehr drunter gelitten. Habe es nicht nach außen gezeigt, habe versucht, irgendwie so eine Maske zu tragen, weil es mir einfach wichtig war, dass die Mannschaft da nicht von beeinflusst wird. Aber es war schon ein sehr, sehr großer Kampf.
Ein Kampf, der zumindest dann nach dem Turnier, leider nicht mehr im Turnier, aber nach dem Turnier auch wieder damit geendet hat, natürlich, dass du wieder fit bist. Und jetzt ist alles gut und wir wünschen dir, dass das für immer so bleiben wird während deiner aktiven Karriere. Du hättest es definitiv mehr als alle anderen verdient. Was ich mich nach dieser ganzen Leidenszeit, die wir jetzt gerade besprochen haben, frage, welche Rolle spielt jetzt bei dir im Kopf das Thema Angst? Angst vor neuen Verletzungen, Angst vor noch einem großen Rückschlag. Gibt es Raum dafür oder verdrängst du das quasi einfach, den Gedanken daran?
Ich lasse keinen Raum dafür zu, muss ich sagen. Weil ich eben auch nach der Verletzung jetzt wieder super zurückgekommen bin, keine Probleme habe auf dem Platz. Also es wäre jetzt wahrscheinlich anders, wenn ich spüren würde, boah, es ist noch nicht so, ich bin noch nicht bei 100% oder ich spüre noch irgendeinen Zwicken. Aber es war bei mir jetzt bei allen drei Verletzungen so, dass ich ab dem Moment, wo ich wieder auf dem Platz war, das Gefühl hatte, okay, die Verletzung ist jetzt Geschichte und du bist jetzt wieder fit. Und deswegen lasse ich keinen Raum dafür zu, weil ich möchte mir nicht ja irgendwie Energie dafür rauben oder irgendwie nehmen lassen für Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Also ich spiele Fußball, das ist ein Kontaktsport, das kann immer was passieren, das Risiko kann man nie bei null halten. Ich versuche mit Prävention, mit allem, was geht, das so minimal wie möglich zu halten. Aber wie gesagt, passieren kann immer was. Und dafür liebe ich den Sport zu sehr, als wenn ich jetzt irgendwie versuche, Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, dann passiert erst recht was. Deswegen versuche ich einfach, alles, was in meiner Macht steht, zu tun im Kraftraum mit Prävention und alles andere. Da stecke ich nicht drin. Da kann immer was passieren, aber wie gesagt, ich genieße es zu sehr, auf dem Platz zu stehen und mit vollem Einsatz auf dem Platz zu stehen, als dass ich da Angst zulassen möchte.
Volles Learning, sich auf sich selbst zu konzentrieren und die Dinge zu beeinflussen, die man halt eben nur beeinflussen kann. Wenn wir jetzt einen Strich unter dieses gesamte intensive Gespräch ziehen und vor allem unter dieses letzte Kapitel mit den Verletzungen, diese ganzen Rückschläge, was würdest du sagen, hast du aus diesen Phasen mitgenommen? Und wie hat dich das geprägt auch?
Im Endeffekt macht es mich jetzt zu dem Menschen und zu der Sportlerin, die ich heute bin. Also ich glaube, wenn man mich 2019, also vor den Verletzungen, gefragt hätte, kannst du dir mal vorstellen, DFB-Kapitänin zu sein, hätte ich wahrscheinlich gelacht, weil ich gar nicht so diese Persönlichkeit war, dass ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, mich hinzustellen, meine Meinung zu sagen, auch mal anzuecken, auch mal, wenn es unschön wird, da zu sein. Ich war immer jemand, der eher aus der zweiten Reihe zugeschaut hat, eher ruhiger war. Und ich habe das Gefühl, ich habe so viel lernen können durch diese Verletzung, auch so viel mental trainieren können, dass ich viel selbstsicherer jetzt auf dem Platz bin. Eine ganz andere Rolle auf dem Platz einnehmen kann, aber vor allem auch abseits des Platzes. Und ich eigentlich sehr, sehr gestärkt aus den Verletzungen gekommen bin.
Was ein wunderschönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass ja, dass jetzt alles heile bleibt und dass du noch ganz viele tolle Momente auf Nationalmannschaftsebene, aber auch bei Bayern miterleben darfst. Danke von Herzen für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit in diesem intensiven Gespräch. Und ja, bis bald, Julia. Dankeschön fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
Wow, das war mal eine intensive Folge. Ich zumindest habe unglaublich viel mitgenommen für mich. Ich fand Julias Worte gerade in Bezug auf die Verletzung unfassbar inspirierend und ich glaube, dass man sich da sehr, sehr viel von abschauen kann. Deswegen halt bei mir das Gespräch noch so ein bisschen nach und ich hoffe, bei euch ist das genauso. Wir schließen diese Folge, öffnen aber nächste Woche direkt wieder die nächste Sonderfolge Kopfsache mit Julia, wo wir reinstarten mit einem gemütlichen Sektor Celtas Mental Edition und dann weiter tiefgreifende mentale Fragen beantworten werden, wo ihr auch aktiv euch mit in den Prozess eingebracht habt, indem ihr Fragen gestellt habt. Das könnt ihr natürlich gerne auch weitermachen. Wir sind unfassbar gespannt, wie ihr die Folge findet. Lasst da gerne mal ein Feedback da und helft uns auch dabei, das weiter besser und weiter groß zu machen. Aber für diesen Moment verabschiede ich mich erstmal. Denkt immer dran, hier darf es euch gehen, wie es euch eben geht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.